Alles gut? Ja, liebe Gemeinde in Wennigsen, da bin ich also wieder. Das sind ja, glaube ich, erst 3 oder 4 Wochen her, dass ich da war. Diesmal war es etwas kurzfristig. Maren hatte eine Mail an den Pastorenkreis geschickt, ob denn jemand relativ kurzfristig einspringen könnte für den heutigen Sonntag. Und wer sich als erster meldet, der kriegt dann den Zuschlag, so habe ich das verstanden. Und ich saß zufällig gerade am Laptop und sah die Mail und habe sofort geantwortet und ich habe gewonnen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Unser guter Gott, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du unter uns sein willst, und wir danken dir für die Verheißung deiner Nähe und deiner Treue zu uns. So segne uns. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, der Bibeltext heute ist ein Drama. Ein Drama in 3 Akten. In diesem Drama treten auf das Volk Israel und seine Führer Mose und Aaron und Gott. Und ein goldenes Kalb, ein goldenes Stierbild. Hört also die Geschichte aus 2. Mose 32, 1 bis 14. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich bei Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose los ist, was ihm widerfahren ist. Mose, der uns aus Ägyptenland geführt hat. So sagt das Volk. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron, und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Oder man muss genauer sagen, ein gegossenes Stierkalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um, so hat Luther es übersetzt, ihre Lust zu treiben. Der Herr aber sprach zu Mose, oben auf dem Berg: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Stierkalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lasst mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich, Mose, zum großen Volk machen. Mose aber ging darauf nicht ein, sondern flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Und warum sollen die Ägypter spotten und sagen, er hat sie zum Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Herr, kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Und da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Wie jedes Drama hat auch dieses Drama seine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte ist lang und den meisten von uns sind die wichtigsten Ereignisse aus dieser Vorgeschichte auch bekannt. Dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreite, die wundersame Errettung vor den Verfolgern im Schilfmeer oder im Roten Meer bei dem Durchzug durch das Rote Meer, der Zug durch die Wüste mit vielen Gefahren, aber immer unter dem Schutz und mit der Hilfe Gottes. Und dann am Berg Sinai, Gott zeigt sich, er offenbart sich dem ganzen dort lagernden Volk in Feuer und Blitzen vom Berg. Und Mose und Aaron und 70 Auserwählte, die Ältesten, die dürfen sich sogar Gott nähern auf dem Berg und ihn schauen und dort auf dem Berg essen mit Gott. Gott ist ihnen nahe, und zwar freiwillig. Dort schließt Gott einen Bund mit seinem Volk, einen Vertrag, der nicht einfach nur juristischer Natur ist, sondern eine Lebensbindung beinhaltet, gegenseitiges Vertrauen. Dieser Vertrag ist ganz einfach, er heißt, Gott sagt, ich will euer Gott sein, also ich will mit euch gehen und euch Gutes tun und euch geben, was ihr braucht, Hilfe, Fürsorge, Segen. Und ihr sollt mein Volk sein, also mir vertrauen. Und euch an die Regeln und Gebote halten, die ich euch gebe. Und zu diesen Regeln, die Mose auf dem Berg von Gott bekommen hatte, da gehören die 10 Gebote, auch eine Menge anderer Gebote für das Zusammenleben miteinander, für den Gottesdienst, für die Verehrung und die Anbetung Gottes, Regeln, die für uns oft ja keine Bedeutung mehr haben. Das damalige Design für Priestergewänder mit der Quaste hinten dran, allein 43 Verse, das hat vermutlich für keinen von uns irgendeine geistliche Wichtigkeit noch. Aber es waren Regeln, die hatten damals Bedeutung und sie waren damals Gottes Wille. Und zu diesen Regeln, da gehörte auch das Gebot, keine Bilder von Gott zu machen. Keine silbernen oder goldenen oder sonstige geformten Götterfiguren, keine Götzen. Und bei diesem Vertragsschluss auf gegenseitiges Vertrauen und eigentlich ja eine Liebesbeziehung, so hat Gott es später durch seine Propheten einmal sagen lassen, auf diesen Vertrag hin hat alles Volk eifrig und einstimmig geschrien, alle Worte, die Jahwe, unser Gott, geredet hat, die wollen wir tun. So steht es im 24. Kapitel, Vers 3. Sehr schön. Alle Worte wollen wir tun. Und das war vermutlich sogar ganz ernst und ehrlich gemeint. Aber so ist das nun mal mit uns Glaubenden. Unter dem Eindruck grandioser und bewegender, toller und ergreifender Erlebnisse und Erfahrungen, da ruft man gerne ja, Halleluja, und stimmt gerne zu und schwört Treue ein Leben lang, so lange bis einen die Realität einholt. Und das tut sie, wie in diesem Fall, manchmal schon nach 40 Tagen. Und damit beginnt des Dramas erster Akt, denn Mose ist wieder auf den Berg gestiegen zu Gott. Es war ja in den Tagen vorher schon ein emsiges Bergauf, Bergab, das Mose absolvierte. Die 10 Gebote, das Bundesbuch, der Bundesschluss. Aber jedes Mal war Mose nach kurzer Zeit wieder heruntergekommen von dem Gottesberg, aus der Gegenwart Gottes. Jedes Mal war Mose nach kurzer Zeit wieder da, aber diesmal kommt er nicht zurück. Mose, der Führer des Volkes, das Wort Führer bitte ich richtig zu verstehen, im Sinne von jemandem, der ein Volk führt. Mose, der Anführer des Volkes, Mose, der Vermittler zwischen Gott und seinem Volk, Mose, ihr Halt in schwierigen Situationen, Mose, an dem sie sich orientieren konnten, Mose, der immer verlässlich dagewesen war und der Verantwortung für sein Volk übernommen hatte. Mose, eine machtvolle Persönlichkeit mit Ausstrahlung. Und oft hatte das für das Volk ja so den Eindruck gemacht, als ob gar nicht Gott, sondern der Mensch Mose die Wunder vollbracht hätte am Schilfmeer, als Mose die Hand gehoben hatte und das Wasser sich teilte und alle gerettet wurden, dass Gott ihm das vorher befohlen hatte. Und dass Gott selbst das Wunder vollbracht hatte, das hatte ja keiner mitgehört. Oder als Mose durch einen Schlag auf einen Felsen eine Wasserquelle hervorsprudeln ließ, eigentlich ja Gottestat und auf seinen Befehl hin. Aber auch das hatte keiner mitgekriegt. Und es sah so aus, als sei das Mose gewesen. Und so geht es weiter. Gott tat Wunder, aber irgendwie sah das äußerlich immer so aus, dass dieser Mensch Mose selbst der Wundertäter gewesen sei. Der Augenschein ist manchmal trügerisch. Mose, immer wieder Mose. Mose, sagt das Volk dann auch, folgerichtig, Mose, der Mann, der uns aus Ägypten geführt hat. Mose, nicht Gott. Dieser Mose ist oben auf dem Berg geblieben, verschollen. Seit 40 Tagen kein Lebenszeichen. 40 Tage, das sind fast anderthalb Monate. Wer weiß, was ihm passiert ist. Tod wahrscheinlich, da oben. Und es ist kein Wunder, dass das Volk verunsichert ist und Angst bekommt. Es ist führungslos und orientierungslos geworden. Sie haben nicht nur Angst um den Mose da oben, sondern vor allem um sich selbst. Das Schlimme, es ist keiner mehr da, der den Kontakt herstellt und hergestellt hätte zwischen Gott und den Menschen, so wie Mose es immer getan hat. Keiner mehr da, der vermittelt hätte zwischen Gott und seinem Volk. Das hatten sie immer Mose überlassen und mal murrend, mal jubelnd. Es ist trotzdem immer ganz bequem und angenehm, wenn man solche schwierigen Aufgaben wie den Kontakt mit Gott und die Vermittlung zwischen Gott und Mensch, wenn man die delegieren kann und die Verantwortung an andere übergeben und anderen überlassen kann. Machen wir auch noch manchmal gerne. Und umgekehrt ist das natürlich auch verführerisch für Menschen in Führungsfunktionen, auch in Gemeinden übrigens, wenn ihnen zu viel Macht zugeschrieben wird und zugebilligt wird. Und wenn sie, das gibt es ja auch gerade im Bereich der lebendigen Gemeinden, wenn sie dann zum Guru stilisiert werden und es schief geht. Naja, jetzt jedenfalls ist Mose, der Führer, weg, nicht mehr da. Und das Volk gerät in Panik. Niemand mehr da, der sie führen könnte, niemand mehr da, der den Kontakt herstellen könnte zwischen Gott oben auf dem Berg und ihnen dort unten. Dem Aaron, den Mose zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, dem trauen sie diese Rolle offensichtlich nicht zu. Und sich selber, ganz demokratisch, erst recht nicht. Mose ist verschollen und Gott, ihr Gott, ist ganz weit weg, unnahbar, so scheint es für sie, unsichtbar, nicht spürbar, trotz aller vorherigen Wunder, trotz aller Gebote. Ich glaube nicht, dass das Volk seinen Gott vergessen hat. Auch wenn Menschen, was Gott angeht, ja manchmal sehr leicht vergesslich sind. Aber so schnell geht das nun doch wieder nicht. Mose ist weg und Gott nicht spürbar, nicht erlebbar, kein Zeichen von ihm dort oben vom Berg. Das Volk will ja mit Gott in Kontakt sein. Das Volk will ja einen Gott haben. Sie wollen ja gar nicht gottlos sein. Denn sie brauchen ja, das wissen sie, einen Gott, so allein und verlassen sie sich wähnen. Sie brauchen irgendeinen Gott. Es kommt ja nicht so drauf an, es können auch mehrere sein. Und folgerichtig kommen sie auf den schlauen Gedanken, dass man Götter ja auch selbst produzieren kann. Und so sagen sie denn, mache uns, lasst uns einen Gott machen, der vor uns hergeht. Was sie sich dabei gedacht haben, steht nicht geschrieben. Die einen vielleicht wirklich mit dem Wahn, ein selbstproduzierter Gott, der könnte ihnen die Angst wegnehmen und sie führen. Die anderen vielleicht mit dem Gedanken, wenn wir hier ein Götterbild machen oder genauer ein Postament, ich erkläre das gleich, ein Postament für einen Gott, dann können wir ja unseren bisherigen Gott dort oben auf dem Berg vielleicht zwingen, darauf zu reiten und bei uns zu sein. Das kennen Sie nämlich von anderen Religionen, gerade aus Ägypten, wo Sie ja herkommen. Ein Tier, zum Beispiel ein Stier, wird aus Gold oder Silber gemacht und auf diese Figur, diesem Postament eben, da reitet dann der betreffende Gott, zumindest in der Fantasie. Wenn man das so macht, sozusagen ein Reittier für seinen Gott macht, und das haben sie gemacht, dann hat das ja den Vorteil, dass man Gott sozusagen mitnehmen kann. Im Grunde, das ist der Gedanke dahinter, hat dann man seinen Gott in seiner Gewalt und in seiner Macht. Man zwingt ihn, auf diesem goldenen Stier mitzureiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht, das ist der Gedanke dahinter, ließ sich dieser Gott da oben auf dem Berg, der heilige Gott, ja auf diese Weise zwingen, herabzusteigen, ihnen nahe zu sein, mitzureiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein wenig dahinter, damit auch den Willen des Volkes zu tun, sie weiterhin zu beschützen und zu versorgen, ihnen zu helfen. Ein Gott, den man funktionalisieren kann und in seiner Verfügung hat. Sehr praktisch. Vielleicht gab es ja auch noch eine dritte Gruppe damals in Israel, die einfach in ihrer Angst, alleine zu sein und verlassen zu sein, ein Zeichen brauchten, ein Symbol, etwas Sichtbares, an dem sie sich zumindest mit den Augen festhalten konnten. Und die deswegen ein Bild von ihrem Gott haben und mitnehmen wollten. Ja, wie Gott das selbst beurteilt, das sehen wir gleich. Aber wir sollten vorsichtig sein, dieses Volk dort einfach voreilig zu verurteilen. Diese drei Gruppen in meiner Vorstellung, diese drei Motive, die einen sehnen sich nach einem Gott, der sie führt. Die anderen wollen Gott einfach mitnehmen und zur Verfügung haben. Und die Dritten wollen wenigstens ein Bild, ein Zeichen von ihrem Gott sehen. Und alle, weil sie Angst haben, allein zu sein. Wenn ich mir diese drei Gruppierungen und ihre Motive angucke, ich kann vieles davon gut verstehen und nachvollziehen. Ich weiß, wie wichtig Zeichen und Symbole sind. Das Kruzifix, der gekreuzigte Christus, der im Büro über meinem Schreibtisch hängt oder zu Hause über meinem Schreibtisch, da bin ich schon ein bisschen weiter, da hängt eine Ikone des Auferstandenen. Sie erinnern mich daran, immer wenn ich dort sitze und hochschaue, sie erinnern mich an Gott und sie verhindern, Gott so zu vergessen im Ablauf eines Arbeitstages. Und immer, fast immer, stärken und unterstützen diese Symbole, diese Zeichen, den Glauben. Beim Abendmahl ist das für uns ja immer besonders sinnenfällig. Das soll uns ja als Zeichen und Symbol stützen, kräftigen, ermutigen. Ja, ja, diese Bilder und Symbole, die können dem Glauben helfen, Stärkung für den Glauben bedeuten und Gewissheit geben. Das ist eigentlich nicht falsch. Und die andere, zweite Gruppe, von der ich erzählt habe, es soll mir keiner erzählen, dass wir nicht immer oder bisweilen auch als anständige Christenmenschen diesen Wunsch in uns tragen, um irgendeine Methode zu finden, mit der wir Gott dazu bringen, manchmal sogar ihn geradezu zwingen können, uns nahe zu sein, eine Technik zu finden. Es gibt manchmal Gemeinden, in denen Gebetstechniken tatsächlich mit diesem Wort benannt werden. Eine Technik, um Gott dazu zu bringen, auf unseren Wegen mitzugehen und da zu sein. Wir würden Gott, wenn wir mal ehrlich sind, ja gerne sicherlich dazu bringen, dass er öfter unseren Willen tut. Unseren Willen. Und das ist ja sogar verständlich. Auch damals für das Volk Israel. Und die erste Gruppe, die Angst hatte, ohne Orientierung zu sein, ohne jemanden, der weiß, wo es lang geht und führt und begleitet und Verantwortung übernimmt für unser Leben, wo wir das scheinbar nicht mehr bewältigen können, auch diese Angst ist verständlich und nachvollziehbar. Kein Wunder, dass die Menschen dann auf die Idee kommen, bis heute sich selbst ihre Götter zu suchen und zu machen. Sich selbst ihre Führer zu suchen, die ihnen Orientierung geben. Warum Trump gewählt ist, erklärt hier vieles. Warum es heute so ist, dass Menschen sich selber die Götzen ihres Lebens machen, die goldenen Kälber, die sie dann umtanzen und die ihr Lebensmittelpunkt werden anstelle Gottes und die ihnen Halt und Sinn im Leben geben, Sicherheit geben sollen und das scheinbar tun, ein Ersatz für Gott. Das alles ist verständlich und wir sollten uns hüten, das Volk Israel damals vorschnell zu verurteilen. Aber Szenenwechsel und jetzt kommt der zweite Akt des Dramas auf dem Berg. Mose ist nämlich noch lebendig und er ist bei Gott auf dem Berg oben. Der zweite Teil des Dramas, Gottes Zorn und Moses Fürbitte. Denn Gott, der das alles mitbekommt, wird zornig. Er wird sehr zornig und sagt zu Mose, komm jetzt los, runter vom Berg, steig hinab. Denn das Volk hat schändlich gehandelt. Sie sind von ihrem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe, haben sich dieses Stierkalb gemacht und haben das zu dem Gott Israels erklärt. Und so sagt Gott zu Mose, es ist ein halsstarriges Volk. Sie haben nichts begriffen von mir. Und nun ist es so, dass mein Zorn entbrennt. Und lass mich, dass mein Zorn entbrenne und dass ich sie vertilge. Gott ist in menschlicher Sprache gesprochen über dieses ganze Drama verletzt. Er empfindet es in menschlicher Sprache gesprochen als Vertrauensbruch, was da passiert ist. Er wollte ihr Gott sein, der Gott des Volkes Israel, und hat seine Treue geschworen sozusagen. Er wollte diese Lebensbeziehung und diese Liebesbeziehung. Aber das Volk Israel hat diese Beziehung zerbrochen. Gott ist zornig. Und jetzt macht er Mose ein Angebot. Er macht Mose das Angebot, ich vertilge das Volk und dafür will ich dich, Mose, zu einem großen Volk machen. So steht es. Ein verführerisches Angebot für Mose, der als Führer durchaus auch wusste, wie schön es ist, Macht zu haben, ein großer Mann zu sein, vielleicht. Ein verführerisches Angebot für Mose. Ich will dich zum großen Volk machen. Aber Mose geht darauf nicht ein. Er lässt sich nicht verführen von diesem Angebot. Denn es geht Mose nicht um sich selber, sondern um sein Volk, um das Volk. Und so geht Mose da oben auf dem Berg im Angesicht Gottes ein großes Risiko ein. Er widerspricht Gott und er bittet und fleht vor Gott für sein Volk. Und dabei argumentiert Mose gut. Er erinnert Gott an seine Verheißungen, die er doch dem Abraham, dem Isaak gegeben hat. Er erinnert Gott daran, dass er doch das Volk aus Ägypten geführt hat. Und er packt Gott sozusagen in menschlicher Sprache bei dem Image, das Gott hat. Denk doch daran, wie du dastehst vor den Ägyptern, wenn du dein Volk jetzt fallen lässt, nachdem du sie da erst gerettet hast. Denk dran, was die sagen werden über dich. Gute Argumentation. Mose springt in die Bresche für sein Volk. Und das sind die Aufgaben eines geistlichen Führers oder einer geistlichen Führerin für das Volk, für die anderen, für die Gemeinde, für die Christenmenschen, vor Gott in die Bresche zu springen. Nicht einfach Macht zu haben, sondern in die Bresche zu springen. Fürbitte zu tun. Genau das tut Mose, indem er sich nicht verführen lässt, sondern Gott widerspricht und in die Bresche springt für sein Volk. Fürbitte tut. Und der dritte Akt des Dramas ist dann sehr kurz und heißt einfach: Da gereute Gott, als Mose das sagte. Da gereute Gott das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Dieser Satz ist für manche Theologen oder Bibelleser erschreckend anstößig, und das muss er auch sein, denn dieser Satz sagt ja ganz schlicht, dass Gott seine Meinung ändern kann und dass seine Pläne nicht von vornherein feststehen und in Ewigkeit festgezurrt sind und durchgezogen werden. Gott tut es leid, was er da in seinem berechtigten Zorn auf das Volk vorhatte und geplant hatte. Gott revidiert seine Meinung. Gott hat, wieder in menschlicher Sprache, ein Herz, das sich anrühren lässt und bewegen lässt, in diesem Fall von Mose. Gott seinerseits nimmt diese Liebes- und Lebensbeziehung, die er mit seinem Volk eingegangen ist, diesen Bund, so ernst, dass er seinen Zorn überwindet und in seinem Herzen die Liebe und die Gnade gewinnen lässt. Gott gereute, was er vorhatte. Die Intervention des Mose, seine Fürbitte, sein Flehen hatten Erfolg. Gott lässt sich bewegen und er bewegt sich. Es wird von Gott übrigens mehrfach in der Bibel berichtet, es gereute ihn, er änderte seine Meinung. Aber das ist ganz wichtig und das dürfen wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Das heißt nicht, dass Gott ein wankelmütiger Gott ist, der mal so denkt, wie es gerade so kommt und wie er gerade so drauf ist. Und dass Gott darum unzuverlässig wäre, denn wenn man genau hinschaut durch die biblischen Texte, wenn Gott etwas gereut, dann ist es immer nur sein Zorn. Dann ist es immer das Unheil, die Strafe, die er jemandem zugedacht hat, die Strafe, die er revidiert. Niemals, niemals bereut Gott seine Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat. Niemals bereut Gott seine Liebe und Gnade. In schöner alter Kirchensprache heißt das: Gott ist treu, weil er treu zu seinen Verheißungen steht. Seine Lebensbindung an sein Volk, seinen Bund, die zerbricht er nicht, was immer auch auf der anderen Seite passiert. Seinen Zorn kann er zurücknehmen, seine Gnade nicht. Sein Ärger, in menschlicher Sprache ein letztes Mal, sein Ärger, der kann verfliegen, sein Zorn verrauchen, seine Liebe kann aber nicht verfliegen und verrauchen. Ein Psalmbeter hat das ja, ich habe es schon mal hier, glaube ich, erwähnt, so schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht: Sein Zorn währt einen Tag und kann dann zu Ende sein, seine Gnade aber ein Leben lang, immer und ewig. Dabei bleibt es. Und darauf können wir uns unbedingt verlassen. Trotz allem, darum, weil Gott zu seinen Verheißungen steht und uns nicht verlässt, wir brauchen ihn nicht zwingen, mitzugehen. Er tut es gerne und freiwillig. Weil Gott zu seinen Verheißungen steht, brauchen wir uns auch keine Götterimitate, die zu unserem Lebenszentrum werden, zu machen. Und weil Gott zu seinen Verheißungen steht, können wir uns ihm anvertrauen. Und das zu wissen, Gott ist treu, das nimmt die Angst im Leben. Das stärkt unser Vertrauen. Das lässt uns unseren Weg gehen mit Gott und nicht mit selbstgemachten Götzen. Und Gott ist nahe und bleibt uns treu. Und, das ist jetzt kein frommer Schluss, sondern ganz wichtig, in Jesus Christus, da hat er dies ein für alle Mal gezeigt. Und dazu steht er. Amen.